CCS, was ist das? Der Infopodcast des Forschungsverbundes Geostor aus Cedia Mare. Mein Name ist Christine Hamann. Heute Leckagerisiko, verlassene Bohrlöcher. Hallo und herzlich willkommen zur 5. Folge von CCS, was ist das? Wir wollen heute über verlassene Bohrlöcher in der Nordsee sprechen und welche Rolle sie in der CCS-Technologie spielen. Vor mir sitzt heute Dr. Matthias Hecke vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Er ist Biogeochemiker und hat im letzten Jahr eine Ausfahrt auf dem Forschungsschiff Alcor durchgeführt und verlassene Bohrlöcher untersucht. Hallo Matthias.
Hallo Christine.
Ich möchte ganz simpel einsteigen und als allererstes mal fragen, warum sind Bohrlöcher denn ein Risiko bei der CO2-Speicherung unter der Nordsee?
Bohrlöcher sind grundsätzlich, also vorhandene Bohrlöcher sind im Untergrund sind grundsätzlich ein Problem, nicht nur bei CO2-Speicherung. Aber bei der CO2-Speicherung gehen die halt durch geologische Formationen zum Teil komplett durch und enden dann auch in einer geologischen Formation. Zum überwiegenden Großteil sind sie halt gebohrt worden zur Erkundung oder auch zur Förderung von Öl- und Gaslagerstätten. Und CO2-Speicherformationen, geologische Formationen, wo CO2 im Untergrund gespeichert wird, sind auch in ganz vielen Gebieten, wo CCS angedacht ist, eben schon vorhanden in geologischen Formationen und stellen somit potenzielle Leckagewirksamkeiten dar. Das ist auch schon 2004 in dem IPCC-Report zu CCS thematisiert worden und gibt unzählige Publikationen zu dem Thema.
Wie viele Bohrlöcher gibt es denn in der Nordsee?
In der Nordsee haben wir ungefähr 20.000 Bohrlöcher. Davon sind ungefähr 5.000 sogenannte multilaterale Wells. Das heißt, es gibt am Meeresboden oben einen Einstiegspunkt und dann gehen sie so in 1,5-2 Kilometer Tiefe, gehen dann mehr Verzweigungen lateral davon ab, sodass wir eben Austrittspunkte am Meeresboden so ungefähr 15.000, 16.000 haben.
Und wie viele davon liegen im deutschen Gebiet der Nordsee und dann auch explizit in dem Untersuchungsgebiet von Geostor?
Im deutschen EEZ-Gebiet in der Nordsee gibt es so knapp 100 Bohrlöcher und in dem Gebiet, was wir uns bei Geostor angucken, sind es genau 11.
Du hattest gerade eben schon angefangen zu erläutern, wie so ein Bohrloch genau aufgebaut ist, wie wir uns das vorstellen können. Kannst du da nochmal ein bisschen genauer in die Tiefe tatsächlich gehen?
Ja, also Bohrlöcher werden eben von oben von der Meeresoberfläche aus von einem Schiff normalerweise gebohrt oder auch einer Bohrplattform und gehen dann in den Untergrund. Und je nachdem, zu welchem Zweck sie dann eben gebohrt sind, gehen sie in unterschiedliche Tiefen. Wenn es so für Öl- und Gasbohrungen sind, entweder zur Erkundung oder eben auch nachher zur Förderung von Öl und Gas, dann sind sie so 2-3 Kilometer tief in den Untergrund. Es gibt aber auch jede Menge geologische Bohrungen, um einfach die Geologie in der Nordsee, anhand der die Geologie in der Nordsee bestimmt wurde, die dann unter Umständen auch flachere Bohrungen einfach sind und nur durch die oberen 500 oder 1000 Meter gehen.
Wenn Bohrungen und Erdöl- oder Erdgasförderungen abgeschlossen sind, wie wird das genau gemacht? Wie wird so ein Bohrloch dann hinterlassen?
Bohrlöcher werden beim Verlassen dadurch abgeschlossen, dass innerhalb des Bohrlochs mehrere Zementplugs gesetzt werden, die zum Teil auch mehrere Meter mächtig sind und in verschiedenen Tiefen im Bohrloch angebracht werden. Und zusätzlich wird auch Zement eingebracht nach außen hin zwischen Casing und der Formation oder dem Meeresboden, durch den die Bohrung erfolgt ist. Das passiert durch so kleine Sprengladungen, die nach außen hin Löcher in so ein Casing setzen. Und dann wird Zement da durchgepresst und gewartet, bis es ausgehärtet ist. Und am Ende wird der Bohrstrang und das Casing so ungefähr 5 bis 10 Meter unter dem Meeresboden abgetrennt und entfernt. Und dann wird oben Meeresboden draufgeschüttet und das eingeebnet. Das sind so die typischen Vorschriften, die es inzwischen auch gibt zum Verlassen von Bohrlöchern.
Was genau ist das Casing?
Beim Casing handelt es sich im Grunde vereinfacht gesagt um so eine Außenhülle um das Bohrloch herum. Und da gibt es manchmal auch mehr als nur eins. Und am Ende stellt das Äußere den Abschluss zu dem Meeresboden oder den Sedimenten in der Tiefe dar.
Wenn die Bohrlöcher so gut mit Zement verschlossen sind, wie kann es dann sein, dass trotzdem weiterhin Methan austritt?
Die Methanaustritte, die wir festgestellt haben, passieren dadurch, dass diese Bohrungen durch Lagen geschehen sind, in denen es Gasansammlungen gibt. Das ist vor allen Dingen Gasansammlungen in den oberen 1000 Metern unterhalb des Meeresbodens. Und da wird häufig kein Zementplug gesetzt, sondern das passiert normalerweise tiefer, oberhalb der Formation, aus der Öl und Gas gefördert wurden. Und zudem sind die Sedimente, in denen diese Gasansammlungen vorkommen, sogenannte unkonsolidierte, das heißt, sind keine festen Gesteine, sondern es ist so ein lockeres Material, kann man vielleicht mit so einer Festigkeit von so einer rohen Kartoffel vergleichen. Und dadurch entstehen einfach immer Frakturen schon beim Bohrvorgang. Aber auch wenn man den Zement in solche Lagen reinpresst, dann gibt es kleine Frakturen, die auch zusammenhängend eben sind zum umgebenden Gestein. Und das Gas hat eben einen Auftrieb. Das heißt, das sitzt in diesen flachen Gasansammlungen, weil die ursprünglichen geologischen Formationen darüber tatsächlich dicht sind und keine kleinen Risse aufweisen. Und dadurch, dass eine Bohrung eingebracht wurde, entsteht dann eben erst eine Wegsamkeit mit kleinen Frakturen, durch die das Gas dann eben mit seinem eigenen Auftrieb oder manchmal stehen die auch unter Überdruck, diese Gasansammlung dann eben nach oben zum Meeresboden entweichen kann.
Warum sind diese Bohrlöcher und auch die Leckagen, die daran entstehen, die ja Methan sind, relevant und interessant für CO2-Speicherung?
Die sind deshalb interessant, weil das eben genau das gleiche Szenario darstellt für ein natürliches Vorkommen von flachem Gas eben in Bodenschichten, durch die gebohrt wurde, wie es jetzt eben auch für die CO2-Speicherung ist. Diese Bohrlöcher gehen zum überwiegenden Teil eben durch oder in solche Lagerstätten, die benutzt werden sollen zum Einspeichern von CO2. Und deswegen ist diese Leckagewegsamkeit, die wir beim Methan jetzt sehen, eben adäquat dazu, zu einer möglichen Leckagewegsamkeit, die es eben auch für CO2 darstellt, wenn so eine Formation zur CO2-Speicherung benutzt wird. Das heißt, wir haben Wegsamkeiten durch vorhandene Bohrungen geschaffen. Und wenn wir jetzt in solch eine Formation, durch die eine Bohrung durchgeht, CO2 injizieren zum Speichern, dann besteht eben die Möglichkeit, dass an diesen vorhandenen Bohrlöchern in diesen Formationen das CO2 wieder entweicht.
Und ist dann die Planung innerhalb des Projektes, diese Bohrlöcher besonders zu monitoren, also zu untersuchen und zu beobachten? Oder gibt es auch Möglichkeiten, das Risiko zu minimieren?
Beides ist relevant. Sowohl sie als Monitoring, also sind eigentlich die prägnanten Stellen, wo man Monitoring durchführen würde, weil das eben ein höheres Risiko für eine Leckage besteht an diesen vorhandenen Bohrlöchern. Wenn man das CO2, was man injiziert, was man ja monitort, die Ausbreitung in der Speicherformation, dann eben sieht, dass es dichter an so ein Bohrloch rangeht, dann sind auf jeden Fall diese Bohrlöcher, deren Nähe auch der CO2-Plume sich bewegt, Stellen, an denen Monitoring durchgeführt werden sollte. Zum anderen gucken wir uns in dem Geostore-Projekt an, wie man diese möglichen Leckagewegsamkeiten jetzt weiter abdichten könnte, um eben die Leckage von CO2 aus den Speicherformationen zumindest zu verhindern oder eben zumindest zu verringern.
Kannst du einschätzen, wie hoch das Risiko ist, wenn das CO2 auf so eine alte Bohrung, ich sag jetzt einfach mal, sich zubewegt, zuwandert? Wäre es eine Möglichkeit, dass es dort komplett wieder entweicht oder geht man eher davon aus, dass es langsam ist? Wie können wir uns das vorstellen, wenn das CO2 auf dieses alte Bohrloch trifft? Was passiert? Was könnte dann passieren?
Genau, das ist der Grund, warum wir uns das an diesen natürlich vorkommenden Methan-Akkumulation-Gastaschen angucken. Die Leckagen, die dort an alten Bohrlöchern stattfinden, weil das sozusagen das Analogon dazu ist, was bei der Leckage von CO2 aus entlang so eines Bohrlochs passieren würde. Und wir haben auch schon vor 10 Jahren uns das angeguckt und auch numerische Modellierung dazu durchgeführt. Und was man sieht, ist, dass das eben eine kleinskalige Leckage ist, die aber sehr dauerhaft ist. Anders als wenn jetzt so ein Durchbruch passiert durch eine Injektion zum Meeresboden, dann wäre das so ein plötzliches Entweichen, was dann wieder abklingt. Und entlang dieser vorhandenen Bohrlöchern ist das eher eine kleine Leckage, so im Bereich von wenigen Tonnen CO2 pro Jahr, die aber kontinuierlich stattfindet. Und die würde auch so lange stattfinden, bis am Ende das gespeicherte CO2 an so einem Bohrloch oder mehreren Bohrlöchern dann entwichen ist.
Das klingt jetzt so, als könnte der Speicher sich da komplett wieder leeren.
Das könnte theoretisch tatsächlich passieren. Der einzige Prozess, der dem entgegenwirkt, ist die Lösung des CO2s mit dem Wasser in der Formation, was aber eben auch ein sehr langer Prozess ist, der viele Jahrhunderte bis Jahrtausende dauert. Und da ist jetzt die Frage, wer von den beiden schneller ist. Das Entweichen mit dem Auftrieb des CO2-Gases an diesen Bohrlöchern oder die Lösung in der Speicherformation im Wasser.
Was würde diese CO2-Leckagerate für die Umwelt bedeuten? Was hätte sie für Auswirkungen?
Ja, so ein paar Tonnen bis wenige Zehnertonnen von CO2 pro Jahr mögliche Leckage an verlassenen Bohrlöchern hat einen relativ begrenzten Footprint, also Fußabdruck in der Wassersäule und am Meeresboden im Ozean, gerade in Meeresgebieten wie der Nordsee, wo wir eine hohe Energie für Tider haben und Strömungen, wo das ausgetretene CO2 eben relativ schnell wieder sich verdünnt. Und das haben wir vor ein paar Jahren untersucht und mit numerischen Modellen ausgerechnet, was die pH-Änderung, was der Hauptimpact auf die Fauna dann sein wird, ausgerechnet. Und das liegt so im Rahmen von wenigen Zehnermetern, so 20, 30 Meter um die Austrittsstelle herum.
Das heißt, ihr habt euch angeschaut, wie viel Methan aus den alten Bohrlöchern austritt und nehmt da dann an, dass es die gleichen Austrittsraten auch für CO2 wären, wenn das CO2 dieses Bohrloch überhaupt erreichen würde. Das ist die Analogie, die ihr da verwendet.
Ja, genau. Das ist genau die Analogie, weil die Dichte von dem gespeicherten CO2-Gas und der Dichte des Methangases im Untergrund eben sehr ähnlich ist und damit auch der Auftrieb beider Gase sehr ähnlich ist.
Im letzten Jahr hast du eine Ausfahrt geleitet auf dem Forschungsschiff Alcor und dort seid ihr auch in das Untersuchungsgebiet von Geostor in der deutschen Nordsee gefahren. Kannst du uns nochmal mitnehmen, was euer Ziel war und was ihr dort genau gemacht habt?
Das Ziel unserer Ausfahrt mit dem Forschungsschiff Alcor letzten Sommer war, dass wir uns in dem Geostor-Untersuchungsgebiet in der Nordsee die verlassenen Bohrlöcher angucken, die dort eben vorhanden sind. Und das sind genau 11 Stück, um zu gucken, ob die unter Umständen schon Leckagen von Methan aus flachen Gastaschen zeigen oder eben nicht. Und wir haben das gemacht, weil es im Augenblick noch keine Untergrunddaten gibt von den Kollegen der BGR zu den flachen Gasansammlungen in dem Arbeitsgebiet.
Wie geht ihr denn da genau vor? Ihr fahrt auf die Nordsee raus. Woher wisst ihr, wo die alten Bohrlöcher sind? Und wie sind denn die einzelnen Arbeitsschritte, um das zu untersuchen?
Ja, das ist gar nicht so schwierig. Das ist so Technologie, die wir schon seit über 20 Jahren am Geomar benutzen, um auch natürliche Gasaustritte am Meeresboden zu untersuchen. Denn Methan-Gasaustritte sind auch ein natürlicher Prozess, der überall auf unserem Globus stattfindet. Auch in der Nordsee haben wir natürliche Methan-Austrittsstellen. Und am einfachsten ist das mit hydroakustischen Methoden zu machen, also mit sogenannten Multibeam-Echoloten, die wir auf allen Schiffen haben, denen wir normalerweise den Meeresboden kartieren. Und wenn man sich die Daten anguckt, die dieses Gerät auch in der Wassersäule aufnimmt, dann kann man eben Gasaustritte dran erkennen. Das ist das, was jeder Fischer auch macht mit seinen Single-Beam-Echoloten, wenn er Fischwärme versucht zu finden. Denn da gucken am Ende die Fischer oder diese Technologie auf die Schwimmblase. Und das ist nichts anderes als eine Gasblase, wie sie auch eben aus die Methangasaustritte zeigen. Mit dem einzigen Unterschied, dass Fischschwärme meistens eher horizontal sich bewegen, sprich diese Gasblasen sich horizontal weiter bewegen über die Zeit, während die Gasaustritte aus Methanquellen eben vertikal aufsteigen. Und so kann man das am Ende tatsächlich auch gut voneinander trennen. Also es ist eine gute Methode, um auch flächig Gebiete zu kartieren am Ende und was darüber auszusagen, wo tatsächlich am Meeresboden Gasaustritte stattfinden. Und danach kann man dann runtertauchen mit einem Tauchroboter an die Lokation, wo der Austritt ist und sich das genauer untersuchen und beproben und feststellen, welche Zusammensetzung das Gas hat, chemisch und isotopisch, und was uns dann am Ende auch was darüber erzählt, aus welcher Tiefe dieses Gas tatsächlich an den Meeresboden, Oberfläche und in den Ozean austritt. Und wir können in der Wassersäule Vermessungen machen, wie viel von dem Gas tatsächlich durch die Wassersäule aufsteigt, sich auflöst und auch an der Meeresoberfläche in die Atmosphäre ausgetauscht wird. Das ist so das typische Vorgehen, mit dem wir das untersuchen. Und die Lokation von den Bohrlöchern, die sind tatsächlich in nationalen Datenbanken verfügbar. Also für Deutschland ist das das Landesamt für Bergbau in Niedersachsen, das LBEC, das diese Datenbank vorhält. Und Norwegen, in Großbritannien, in Holland und in Dänemark gibt es entsprechende Datenbanken ebenfalls. Und diese sind öffentlich zugänglich, die kann sich jeder runterladen. Inzwischen gibt es die auch sehr bequem im GIS-Format. Das heißt, man lädt sich das einfach in sein GIS-System rein und weiß dann genau, wo die Bohrlöcher sind und kann dann dahin fahren.
Könnt ihr auch unterscheiden oder braucht ihr dafür noch andere Untersuchungsmethoden, ob dieses Bohrloch wirklich bis in das Untersuchungsgebiet reinreicht? Oder wisst ihr nur, da ist ein Bohrloch und da kommt was raus? Oder guckt ihr auch tief und ihr wisst dann, wie tief die Gastasche ist, aus dem das Gas kommt, aufgrund der Zusammensetzung? Und könnt ihr daraus dann ungefähr ableiten, oh ja, das könnte bis in die Henny Nord oder wie die alle heißen, reingehen? Oder ist es eher eine ungefährlichere Bohrloch?
Die Datenbanken, die die Länder vorhalten, beinhalten nicht nur die Lokation von diesen Bohrlöchern, sondern auch Informationen darüber, wie tief gebohrt wurde, wann gebohrt wurde, durch wen gebohrt wurde. In Norwegen kriegt man sogar die Daten für den Verlauf des Bohrlochs. Sie sind ja nicht perfekt vertikal oder auch wenn man horizontale Abzweigbohrungen hat. All diese Informationen sind frei verfügbar. Und dadurch wissen wir ganz genau, durch welche geologischen Formationen gebohrt worden und wo diese Bohrungen enden, wie tief die sind. Und bei den flachen Gasansammlungen ist es so, dass wir vorhandene Daten aus der Nordsee zu seismischen Untersuchungen, die es gibt, eben vorher uns auswerten können. Da gibt es einen nordseeweiten Datensatz der Industriedaten, den PGS, eine Firma in Großbritannien, hält. Und da kann man anfragen, dass man auch aus der Forschung raus Zugang bekommt zu Datenteilen. Und das ist das, was wir vorher gemacht haben in den Untersuchungsgebieten in den vergangenen Jahren und haben dann Teile dieses Datensatzes der Seismik bekommen und haben sie in den durchgegangen und haben kartiert, wo flache Gasansammlungen sind, in welchem Stockwerk, also in welcher Tiefe unter dem Meeresboden und wie die Ausbreitung dieser Gastaschen sind. Und das ist dann eben am Ende auch wieder Informationen, die wir in unser GIS-System packen und dann verschneiden mit den Bohrlochdaten, die wir haben. Und dann wissen wir ganz genau, welches Bohrloch geht direkt durch so eine Gasansammlung, in welchem Stockwerk oder welche Bohrlöcher haben welchen Abstand zu solchen flachen Gasansammlungen. Und das, was wir jetzt die letzten 10 Jahre gesehen haben bei den Untersuchungen, ist, dass nicht nur die Bohrlöcher, durch die direkt durchgebohrt worden ist, durch die flachen Gasansammlungen, das Gas austritt, sondern bis zu einem Abstand von 1000 Meter Entfernung tatsächlich ein gewisser Prozentsatz noch leckt. Das sind so bis zu 30%. Und erst wenn die Entfernung von einem Bohrloch weiter als 1000 Meter sind, dann nimmt das tatsächlich rapide ab, diese Wahrscheinlichkeit. Aber wir haben auch 1-2 Bohrlöcher, die waren mehr als 2 Kilometer Entfernung und zeigten Gasaustritte am Meeresboden.
Hattet ihr während der Ausfahrt die Möglichkeit, alle 11 Bohrlöcher im Geostor-Projekt anzugucken?
Ja, wir haben alle 11 Bohrlöcher im Geostor-Arbeitsgebiet uns angeguckt, sind jeweils immer ein Kreuz darüber gefahren mit dem Schiff. Und das hat ungefähr 24 Stunden gedauert, sich diese 11 anzugucken, wobei die meiste Zeit dabei drauf geht, dass eben viele 10er Seemeilen zwischen den Bohrlöchern liegen.
Was war die größte Erkenntnisneuerung aus der Ausfahrt im Jahr 2022?
Ja, anhand der 7 Bohrlöcher, die wir inzwischen untersucht haben, an denen wir direkt Gasmessungen durchgeführt haben, sehen wir, dass die Bandbreite an Austritten von Methangas ungefähr zwischen 0,8 bis 4 Tonnen pro Jahr liegen. Wenn wir das jetzt umrechnen auf mögliche CO2-Austritte an Formationen entlang dieser Bohrlöcher, dann entspräche das Austrittsraten von ungefähr 2-3 Tonnen bis ungefähr 20 Tonnen pro Jahr.
Mit dem Wissen um Bohrlöcher und welches Risiko sie mit sich bringen bei der CO2-Speicherung, was ist zu beachten, wenn man eine CCS-Lagerstätte angeht, also plant und organisiert?
Das Einfachste im Vorfeld wäre, dass man eben guckt, wo Bohrlöcher sind in dem Gebiet und welche Bohrlöcher davon durch die mögliche CO2-Speicherformation hindurchgehen oder in ihr endet und dazu genügend Abstand hält. Sprich, nicht nur mit der Injektion von CO2, sondern auch genügend Abstand hält bei der Ausbreitung der des CO2s im Untergrund über die Injektionszeitraum. Das müsste man halt durch numerische Modellierung vorher bestimmen. Das wäre das Sinnvollste, weil dann würde man eben vermeiden, dass es überhaupt zu einem Leckagerisiko käme. Die anderen Möglichkeiten, wenn man das eben nicht ausschließen kann, ist, dass man ja eher eine, sagen wir mal, kontrollierte Leckagewirksamkeit hat nach unseren bisherigen Erkenntnissen und dass man da definitiv eine Monitoringstation aufstellt, die dauerhaft dort guckt, wann CO2 anfängt auszutreten. Vorher wird wahrscheinlich ein Austritt an Formationsfluiden zu sehen sein und dann eben auch bestimmt, wie viel da austritt. Und je nachdem muss man dann Kriterien aufstellen, ab welcher Leckagerate man dann lieber die CO2-Injektion stoppen würde. Es muss einem aber klar sein, wenn die CO2-Leckage dort erstmal angefangen hat, dass sie auch erstmal weitergehen wird, über viele Jahrzehnte vermutlich.
Gäbe es alternativ auch die Möglichkeit, die Bohrlöcher noch besser oder weiter abzudichten?
Das ist was wir tatsächlich im Geostore-Projekt in Laboruntersuchungen uns momentan angucken, nämlich ob man zum Beispiel karbonathaltige Gesteine, Sande oben auf den Meeresboden aufbringt, die dann mögliche Leckagen, die auftreten, minimieren, indem das CO2 dann eben mit den Karbonaten abreagiert und nicht austritt. Ob das eine effektive Lösung sein wird, um solche möglichen Leckagen dann an Bohrlöchern zu minimieren, müssen unsere Untersuchungen noch zeigen.
Könnten die Bohrlöcher, die für die CCS-Speicherung gebohrt werden, denn nach Abschluss der Speicherung für ein CO2 auch potenzielle Austrittswege sein?
Ja, genau wie die verlassenen Bohrlöcher, die es schon gibt, die durch oder in die Formation des CO2-Speichers gehen, können natürlich auch die Bohrungen, durch die ich injiziert habe, initial am Ende einen möglichen Leckageweg darstellen. Da habe ich so ein bisschen den Vorteil, dass ich das vernünftig eben noch abdichten kann mit Zementplugs, die eben mehr CO2-resistent sind. Da sind in den letzten 20 Jahren für CCS gab es sehr viele Untersuchungen und Zemente auch entwickelt worden, die CO2-resistenter sind. Das könnte dann eben helfen, aber ich habe auch erst einmal eine zusätzliche Leckagewirksamkeit, die vorhanden ist in der Formation und die ich überwachen muss.
Wir haben jetzt sehr viel über Bohrlöcher gehört. Wodurch können denn noch CO2-Leckagen aus so einer Formation entstehen?
Ja, da gibt es auch noch natürliche Wirksamkeiten im geologischen Untergrund, weil keine Schichtung in natürlichen Systemen ist perfekt. Da gibt es eben natürliche Frakturen und Risse im Boden. Es gibt sogenannte seismische Chimneys und Pipestrukturen, vor allen Dingen auch in der Nordsee, die nach dem letzten Glazial entstanden sind, also alte Entgasungsstrukturen tatsächlich darstellen. Und da ist immer die Frage, sind die noch durchlässig? Sprich, sind das noch Wirksamkeiten, wo Gas heute durchtreten kann? Oder können die auch reaktiviert werden durch so eine Einspeicherung von CO2? Und das gucken sich die Kollegen von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover an und geben darüber hoffentlich in einer der zukünftigen Podcasts nähere Informationen.
Matthias, du arbeitest seit Jahren an dem Thema CCS. Du kennst die Risiken, gerade um das Thema Bohrlöcher und arbeitest auch zum Thema Umweltauswirkungen. Wie ist deine Meinung zum Thema CCS?
Ja, also ich verstehe die Diskussion, die auch in der Bevölkerung geführt worden, not in my backyard. Da wäre eben eine Möglichkeit, die das vermeidet, das eben im Meeresuntergrund zu speichern, die wir uns ja jetzt in Geostore anschauen. Und am Ende kennen wir die Risiken. Wir müssen sie halt bei einer Auswahl einer Speicherlokation vernünftig uns alle angucken und versuchen, so gering wie möglich zu halten. Und das ist ganz wichtig. Wir haben die Technologie zum Monitoring. Und dann muss es eben auch Vorschriften geben, wenn so und so viel Leckage auftritt, was dann passiert. Injektion, Speicherung stoppen. Gibt Möglichkeiten, Mitigation, also Vermeidung, Verminderung von Leckagen durchzuführen. Aber am Ende bedeutet CO2-Speicherung immer weniger Leckage als das, was wir jetzt die ganzen Jahrzehnte machen. Denn im Augenblick blasen wir alles CO2 direkt in die Atmosphäre. Und CO2-Speicherung führt am Ende erst einmal dazu, dass wir weniger emittieren. Und dabei ist dann am Ende eben zu beachten, dass wir auch einen gewissen Prozentsatz haben wollen, in Deutschland ungefähr 55 Millionen Tonnen CO2, die wir eben nicht vermeiden können. Das heißt, das sind Emissionen, die auch weiterhin stattfinden werden. Und da kann CCS eben einen guten Beitrag leisten, diese Emissionen weiter zu verringern.
Vielen Dank, Matthias, dass du heute da warst und uns einen Einblick in das Thema Bohrlöcher gegeben hast.
Ja, vielen Dank, Christine, sehr gerne.
Wir haben heute gehört, dass die Kenntnisse über Lage und Tiefe von Bohrlöchern bekannt sind und es somit relativ einfach ist, verlassene Bohrlöcher bei der Planung und Durchführung von CO2-Speicherstätten zu berücksichtigen. Wenn ihr mehr zum Thema Bohrlöcher und Methanaustritte erfahren wollt, findet ihr auf der Geostore-Website eine Dokumentation des Bayerischen Rundfunks mit dem Titel »Gut zu wissen, die Methanjäger«, in der Matthias Heckel noch etwas mehr über seine Arbeit berichtet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.